Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.
Willkommen zu einem neuen Hörgang MedUni Wien. Am 5. März 1984 wurde das erste Mal in Wien erfolgreich ein menschliches Spenderherz verpflanzt. Seither werden im Schnitt bis zu 50 Transplantationen am AKH Wien und MedUni Wien durchgeführt. Das heißt etwa eine pro Woche. Wie sich Wien seither zu einem Zentrum für Herztransplantationen entwickelt hat und warum es auch nach 40 Jahren keine reine Routine ist, ein fremdes Herz in einen Menschen einzunähen und bei den ersten Schlägen zu beobachten, darüber spreche ich mit dem Programmdirektor Herztransplantation an der Universitätsklinik für Herzchirurgie von MedUni Wien und AKH Wien, Professor Dr. Andreas Zuckermann.
Hallo, grüß Gott.
Herr Dr. Zuckermann, wenn man ein bisschen in den Archiven gräbt, dann erkennt man, dass Sie schon beim 25-jährigen Jubiläum der ersten erfolgreichen Transplantation dabei waren. Vor kurzem war das 40. Jubiläum mit den Patienten von damals wohlgemerkt und auch mit den Ärzten von damals. Was für ein Gefühl gibt Ihnen das?
Also wenn man auf die Zeit zurückblickt, ist es das Erste, was ich empfinde, ist, dass, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Es ist, als ob es gestern gewesen wäre. Ich darf noch dazu sagen, dass wir sozusagen die Patienten von noch früher da gehabt haben, also aus dem Jahre 1985, den längstlebenden Patienten. Und wir haben das Glück, dass alle Pioniere des Wiener Programms noch leben. Sie sind natürlich jetzt alle schon in Pension. Und das war ein ganz besonderes Wiedersehen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit meinen Lehrern, die dieses Programm gestalten. Und ich glaube, das gibt schon ein Gefühl, dass wir alle gemeinsam, also meine Vorgänger, ich und alle meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unglaublich was Tolles geleistet haben.
Der erste Patient, der den Eingriff überlebt hat, ich glaube, der war Maschinenschlosser vom Beruf, konnte den Beruf dann aber, glaube ich, nachher nicht mehr ausüben. War der rückblickend ein typischer Fall für einen Empfänger eines Spenderherzens, also mittleren Alters damals wahrscheinlich, männlich?
Ja, weil heutzutage auch wäre es ein klassischer Fall, wäre auch heute ein Transplantationskandidat und war eigentlich ein guter Patient für die damalige Zeit. Wie lang könnte ein Patient leben? Dass der jetzt sozusagen 40 Jahre fast schon lebt, ist eine Sensation. Warum er diese 40 Jahre überlebt hat, wissen wir auch nicht. Er lebt ganz normal wie viele anderen. Da gilt es noch Forschung zu betreiben, um das besser zu lernen. Aber das Faszinierende ist, ich kenne diesen Patienten seit 1991. Das ist ein ganz besonderes Gefühl.
Welche Grunderkrankungen also des Herzens liegen eigentlich zugrunde, damit ein Patient überhaupt bei Ihnen sozusagen auf die Warteliste kommen?
Der größte Teil, und das sind ca. 60% der Patienten, die wir transplantieren, hat eine Herzmuskelerkrankung, eine sogenannte Kardiomyopathie, wo man zumeist nicht weiß, wo sie herkommt. Bei etlichen Patienten heutzutage mit den modernen Methoden können wir eine genetische Komponente auswählen. Das sehen wir vor allem dann, wenn ganze Familien, also Großeltern, Eltern und Kinder, wir haben bereits 3 Generationen auch von manchen Familien transplantiert, wo wir mittlerweile den genetischen Defekt mit Hilfe der Kardiologen und der Genexperten feststellen können. Andere wissen wir wiederum nicht, wie es passiert. Bei manchen kann es sein, dass eine Herzmuskelentzündung dann zu einem späteren Zeitpunkt zu der Notwendigkeit einer Transplantation führt, eben im Rahmen dieser Kardiomyopathie. 30% der Patienten haben eine koronare Herzerkrankung, also eine Erkrankung, die normalerweise mit Stents oder mit Bypass-Operation versorgt werden kann. Allerdings, die meisten dieser Patienten sind bereits vorgestentet, haben bereits Bypass-Operationen gehabt und haben trotzdem einen Fortschritt ihrer Erkrankung, sind aber sonst noch in einem guten Zustand. Das heißt, die anderen Organsysteme sind noch relativ gesund, sodass wir sie dann transplantieren können und auch müssen. Und die restlichen 10% der Patienten verteilen sich auf eine große Gruppe an seltenen Erkrankungen, aber auch zum Beispiel bei den, vor allem bei den Kindern, angeborene Herzfehler, die so komplex sind, dass die Patienten am Ende des Tages transplantiert werden müssen.
Und das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ein Patient, also der jetzt sozusagen transplantiert wird, das erste Mal im OP liegt mit einer Herz-OP oder schon mehrere Eingriffe hinter sich hat.
Ja, das ist ein eklatanter Unterschied. Also die Reoperationen, die aber mittlerweile knapp 50% unserer Transplantationen ausmachen, sind wirklich eine Herausforderung für das gesamte Team. Und das ist nicht nur für den Chirurgen komplex, weil er muss ja diese Verwachsungen alle lösen, um das Herz, das alte Herz zu entfernen, um dann das neue hereinzunähen. Es ist auch für die Anästhesisten, für die Kardiotechniker, natürlich die ganze Pflegemannschaften eine Herausforderung, Herausforderung, weil immer sehr viel plötzlich etwas passieren kann. Und dass wir diese Patienten mittlerweile sehr gut versorgen können, ist ein Zeichen eines unglaublich guten, multidisziplinären, hochmotivierten Teams. Sonst wäre das, glaube ich, nicht möglich.
Wie viele Leute sind da insgesamt so rundherum beschäftigt?
Direkt im Fall einer Transplantation, also haben auf der einen Seite ein Entnahmeteam, es muss ja ein Team ins Spenderzentrum fahren und dort das Herz entnehmen, dort auch schauen, ob die Qualität des Spenderorganes gut ist. Das sind zumeist drei Personen, zwei Chirurgen, die den chirurgischen Akt machen und ein Koordinator, der alles im Hintergrund koordiniert, aber auch die Perfusionslösung startet, die das Herz im Spenderzentrum zum Stillstand bringt und das Herz konserviert. Währenddessen so zeitversetzt oder parallel muss hier im AKH ein Operationssaal bereitgestellt werden. Dann sind hier auf alle Fälle drei Chirurgen im Einsatz. Es ist eine Operationsschwester plus eine zureichende Schwester, Operationsassistenten, die den Patienten lagern, ein Kardiotechniker, der die Herz-Lungen-Maschine bedient und natürlich zumeist ein bis zwei Anästhesistinnen plus Anästhesiepflege. Also es ist schon eine ganz große Menge an Menschen, die hier involviert ist.
Das Herz ist ein kritisches Organ, was sozusagen die Aufenthaltsdauer außerhalb des Körpers angeht. Wie herausfordernd ist die Logistik heute noch?
Die Logistik ist immer herausfordernder. Wir sind Mitglied von Eurotransplant, das heißt, wir haben potenziell Zugang zu Organen aus dem Eurotransplantraum, also das ist Holland, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Ungarn, Slowenien, Kroatien, das heißt vom Norden bis in den Süden eine breite Richtung. Das heißt, wir brauchen immer einen Zugang zu einem möglichen Jet, der uns zu einem weit entfernten Krankenhaus bringt. Für nähere Bereiche haben wir auch Zugang zu den Hubschraubern. Hier, meist im MTC fliegen oder auch im Innenministerium und natürlich auch Bodentransporte, wenn es nähere Krankenhäuser sind. Das zu organisieren, dazu, dass die Teams zu organisieren, aufzutreiben, dazu Untersuchungen noch rasch vorher zu machen, ist die Aufgabe der Transplantationskoordinatoren, die das, muss ich sagen, weil sie es hauptprofessionell machen, in einer unglaublichen Geschwindigkeit extrem viel erreichen und hier den reibungslosen Ablauf einer Transplantation garantieren müssen. Das geht aber nur, weil die Leute einfach Erfahrung haben und gut geschult sind.
Das ist ein Problem, wenn man Anruf kommt mitten in der Nacht und dann fliegt man vielleicht in ein Spital, das spezialisiert ist, aber doch vielleicht ein sehr kleines Spital ist, das mit dem AKH nicht vergleichbar ist? Oder ist es, muss man da sehr viel mitnehmen sozusagen an Ausrüstung?
Je nachdem, also wir brauchen auf alle Fälle, wir nehmen unsere eigene Ausrüstung mit. Wir müssen eine Transportbox für das Herz mitnehmen, wo das Herz reingekühlt ist, normal ist eine Campingbox mit Eis. Wir müssen die ganzen Perfusionslösungen mitnehmen und eigentlich das, was wir für eine Herzentnahme an chirurgischem Instrumentarium brauchen, wo wir wissen, dass das nicht in jedem Operationssaal vorhanden ist, das nehmen wir alles mit. Das wird alles vorbereitet von der OP-Pflege. Wir müssen dann alles nachher wieder zurückbringen. Es wird dahingehend komplexer, weil die neuen Präservationsmethoden der Herzen sich immer weiterentwickelt haben und mittlerweile haben wir auch den Zugang zur sogenannten Maschinenperfusion, wo wir Herzen im Spenderzentrum entnehmen und dann in eine Maschine anhängen, die dann das Herz entweder schlagen oder manchmal auch in Ruhe gut präservieren können. Da können Sie sich natürlich vorstellen, da sind noch deutlich mehr technische Geräte, die mitgenommen werden und das macht dann auch die Teams größer.
Auf welche Probleme, auf welche Befunde ist da zu achten? Weil zunächst steht einmal das Aktenstudium an, ob das überhaupt ein geeignetes Herz ist. Weil es kann ja jederzeit noch abgeblasen werden, die Aktion.
Es muss ganz klar und es muss gut kommuniziert werden mit dem Operationssaal hier. Zumeist liegt hier der Patient schon am Operationstisch von den Anästhesisten mit allen Zugängen versorgt, aber wach. Erst wenn wir das endgültige Okay im Spenderzentrum geben, und das ist manchmal erst, wenn das Herz entnommen ist und eingepackt wird, dann startet die Narkose. Das muss nicht immer so zeitversetzt sein, je nachdem wie nahe man ist, dass die Zeit, bis wir zurückkommen, so getimed ist, dass das Herz, wenn wir mit dem Operationssitus so weit sind, sofort implantiert werden kann, damit wir möglichst wenig Zeit verlieren, das Herz außerhalb des Körpers zu haben. Das heißt, es muss eine permanente Kommunikation sein. Wir kriegen von Eurotransplant, wenn wir ein Angebot haben, einen Haufen Informationen. Das ist natürlich demografische Daten des Spenders, natürlich auch die Todesursache, medikamentöse Therapie, Blut, Gase, andere Blutwerte und dann für uns ganz wichtige Informationen, einen Herzultraschall, um zu sehen, gibt es irgendwelche Klappenprobleme am Herzen, wie pumpt das Herz, aber auch, da wir auch durchaus ältere Spenderherzen akzeptieren, mitunter auch bis zu einem Herzkatheter, um zu sehen, ob die Koronarien in Ordnung sind.
kommt es auch auf banale Parameter an, Alter ungefähr gleich, Blutgruppe möglichst ident?
Ja, also die Blutgruppe sollte ident oder zumindest kompatibel sein. Das ist wie bei den Blutkonserven, also AB0-System. Wobei wir jetzt in Wien ganz neu ein Programm haben, dass wir kleine Kinder, also Neugeborene bis zu und Kleinkinder bis zu 2 Jahren auch Blutgruppen inkompatibel transplantieren, weil wir eine spezielle immunologische Situation noch haben. Da haben wir uns das Know-how aus Kanada von der Laurie West, das ist die Gründerin dieser Möglichkeit. Also das muss einmal, aber so für die Erwachsenen sollte es die gleiche oder eine kompatible Blutgruppe sein. Und es muss ungefähr Größe und Gewicht muss ähnlich sein zwischen Spender und Empfänger. Warum? Weil das Herz ein Muskel ist und das Herz muss gleich am Ende der Operation den Kreislauf des Menschen versorgen. Wenn ich jetzt ein Herz eines Organspenders, der jetzt Bezahlbereiche 1,65 groß ist und 50 Kilo hat, in einen Empfänger einbaut, der 2 Meter groß ist und 120 Kilo hat, können Sie sich vorstellen, dass das ein ziemlicher Mismatch ist. Und das ist es auch so. Die Pumpleistung des Herzens, das ja am Anfang noch nicht die Vollleistung erbringen kann, weil es sich langsam erst erholen muss, muss aber den Kreislauf aufrechterhalten können. Das heißt, es ist allein Größe und Gewicht. Ich vergleiche das und erkläre das dem Patienten sehr, sage ich, mechanistisch. Sie können ja nicht einen Smart-Motor in einen LKW einbauen. Aber das ist auch für jeden verständlich. Aber wir müssen danach trachten und aufgrund der Patientendemografik, 80% der Patienten, die wir transplantieren, sind Männer. Also Ostösterreich eher größere, schwerere Männer, nur 20% sind Frauen. Aber Organspender ist es circa 50-50. Das heißt, man hat hier schon eine gewisse, sage ich einmal, Schwierigkeit, Männer rascher zu versorgen. Frauen haben ja sicher einen Vorteil.
Man stellt sich das ja so vor, vielleicht durch den Film, durchs Kino geprägt, da sitzen die Ärzte und scharren schon mit den Füßen, dass jetzt endlich ein Spenderherz ankommt. Ist es nicht in Wahrheit so, dass Leiden mehr Organe anbietet, dass letztendlich sozusagen gebraucht werden?
Ja, also wir kriegen sehr, sehr viele Organangebote. Allerdings sind viele einfach von der Qualität her anhand der Befunde, die wir bekommen, nicht akzeptabel. Oder sie passen mitunter nicht perfekt zu den Patienten, die wir versorgen müssen. Wir haben eine Warteliste mit knapp 40 bis 50 Patienten. Die bleibt immer gleich. Und wir haben auch Patienten, die wirklich sehr, sehr krank sind, die auf einer Intensivstation liegen, die also nur noch wenig Zeit haben, dass sie versorgt werden können. Die können wir bei Eurotransplant hochdringlich listen. Da ist dann die Wartezeit deutlich kürzer. Im Vergleich normal 6 bis 9 Monate, da geht es 14 bis 20 Tage, wo wir natürlich mit diesen Patienten auch mitleben, weil sie zumeist bei uns auf der Intensivstation liegen und sehr verzweifelt sind. Und wir zum Teil dann auch verzweifelt sind, weil sie natürlich den Menschen retten wollen. Aber im Endeffekt muss ich sagen, schaffen wir es zumeist rechtzeitig, ein passendes Organ zu bekommen.
Der optimale Ablauf skizziert ist also, wenn jetzt klar ist, das Spendeherz hat die erforderliche Güte, der Patient, der Empfänger liegt bereits im OP und jetzt ist sozusagen, wenn jetzt reingeschoben wird, das neue Herz, das ist sozusagen der Point of No Return. Ab jetzt muss transplantiert werden, ja? Da gibt es kein Zurück mehr.
Der Point of No Return ist dann, wenn wir das alte Herz herausgeschnitten haben. Also wir versuchen, extrem viel Sicherheitsspielraum drinnen zu lassen. Es gibt gewisse Spielregeln, die wir haben. Man sagt, das alte Herz darf erst dann herausgeschnitten werden, wenn das neue Herz im OP ist. Warum? Es kann zu Unfällen kommen. Also wenn wir mit dem Flugzeug fliegen oder mit der Rettung fahren, das ist ein nicht ganz ungefährlicher Job. Ich habe selber 2 ordentliche Verkehrsunfälle gehabt, wo wir von Autos abgeschossen worden sind, was zu Verzögerungen führt. Manchmal hat es auch Verletzte gegeben. Aber es muss gesichert sein, dass der Patient, der hier auf das Organ wartet, die größtmögliche Sicherheit hat. Und zum Glück haben wir bei jetzt über 1700 Fällen nie das Problem gehabt, dass wir plötzlich ohne Herz irgendwie da gestanden wären. Also ja, es gibt den Point of No Return, aber erst dann, wenn wir das neue Herz bereits im Operationssaal haben.
Timing ist in dem Fall wirklich alles. Sie haben es jetzt angedeutet, Spenderherz hält nur eine bestimmte Zahl von Stunden, 4 Stunden. In den Kühlboxen ist zerstoßenes Eis, aber das Herz kommt damit nicht in Berührung, sondern wird durchspült von einer Konservierungslösung, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist dieses berühmte Organ-Care-System.
Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wenn das Herz normal, sozusagen statisch gekühlt transportiert wird, wird es nur im Spender mit einer, sage ich jetzt, Nähr- oder Präservationslösung durchspült, wird entfernt, wird eingepackt in sterile Beutel, wo noch einmal diese Nährlösung drinnen ist und wird dann auf Eis gelegt. und soll natürlich nicht mit dem Ei selber in Kontakt kommen. Das andere, was Sie angesprochen haben, das Organ Care System, ist ein System, das ähnlich wie eine verkleinerte Herz-Lungen-Maschine das Herz mit warmen, sauerstoffreichen Blut durchspült und dann wieder aus dem Herzen, aus dem venösen Abstrom rauskommt, dann wieder gesammelt wird und wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Das hat den Vorteil, dass das Herz ja dann keine sogenannte Ischämie hat. Das kriegt permanent Sauerstoff und schlägt aus dem. Wenn das Herz mit warmem Blut durchspült wird, schlägt es. Das schlägt auch in dieser Maschine, muss aber keine Arbeit leisten, das schlägt leer. Und damit kann man den Transport oder zumindest die Zeit außerhalb des Körpers deutlich steigern und deutlich über 4 Stunden gehen.
Das ist aber nicht das Ende der Entwicklung. Woran wird da aktuell geforscht bei Ihnen?
Wir haben jetzt gerade eine große europäische prospektive randomisierte Studie beendet, wo wir ein neues System getestet haben, das mit einer kalten, oxygenierten Perfusion funktioniert, einer ganz speziellen, sichtlich sehr guten Nährlösung, könnte man sagen, die in Schweden entwickelt worden ist, und haben jetzt vor 2 Wochen beim Weltherztransplantationskongress die Daten das erste Mal präsentiert und haben hier zu einer Halbierung der primären Graftdysfunktionen die Halbierung aufzeigen, zu einem signifikant im Rahmen der Studie, was eine wirklich tolle Leistung ist. Des Weiteren versuchen wir jetzt in translationellen und in grundlagenwissenschaftlichen Labors auch auszutesten, wenn wir jetzt ein Herz außerhalb des Körpers haben und es über längere Zeit perfundieren können, also am Leben halten können, können wir nicht unter Umständen auch Reparaturen unter Anführungszeichen durchführen, also hier das Herz resilienter dann für die Transplantation machen, bis hin zum Gedanken, das ist, klingt zwar nach Science Fiction, aber da wird sehr viel in dem Bereich geforscht, möglich ist es, das Herz immunogener zu machen, also dass es weniger vom Körper als fremd akzeptiert wird und dann besser vom Körper angenommen wird und damit auch deutlich weniger Medikamente gegeben werden müssen. Das klingt noch ein bisschen Science Fiction, aber wir haben interessante Ergebnisse in den ersten grundlagenwissenschaftlichen Analysen gesehen.
Wenn das Spenderherz eingebaut ist, um es mal ganz mechanistisch zu sagen, und dem Kreislauf freigegeben wird, zu schlagen beginnt, ist das immer noch für Sie ein spezieller Moment?
Es ist immer ein spezieller Moment und wird es immer bleiben. Wir haben bei uns ein System, dass wir einen sogenannten Transplant Fellow haben. Das ist ein junger Kollege oder eine junge Kollegin, die am Ende ihrer Fachausbildung ist, die ein Jahr lang nur im Transplantationsteam ist und hier auch selber unter Anleitung transplantieren. Und hier merke ich, wie die Kollegen, Kolleginnen, genauso wie ich in den früheren Jahren, das als ein ganz besonderes Erlebnis sehen, ein Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Als ob man ein neues Leben in einen Menschen hineinbringt. Das ist also für uns als Chirurgen etwas ganz Besonderes. Das, was für uns das zweite ganz Besondere ist, ist, sage ich, was die Magie und der Transplantation betrifft, ist, wenn man einen zum Teil todkranken Patienten, dem es wirklich schlecht ist, an der Schwelle des Todes steht, und es ist so, als ob wir Abracadabra machen, als wenn ihnen ein neues Herz nehmen, und der Patient geht 4 Wochen später nach Hause, als ob der gesund ist. Ja, natürlich gesunden tun sie nicht, weil sie müssen ja lebenslang Medikamente nehmen. Das heißt, sie sind weiterhin Patienten, aber sie sind in einem sehr, sehr guten Zustand und können immer mehr sich körperlich betätigen, was auch bei den Patienten eine riesige Euphorie auslöst. Aber das ist für uns ein absolutes Wunder nach wie vor, nach all den Jahren.
Herztransplantationen genießen einen eigenen Nimbus, weil sie den Patienten eine echte Überlebenschance bieten. Abgesehen von der chirurgischen Tätigkeit, was reizt Sie medizinisch an diesem Eingriff?
Der Reiz ist natürlich am Anfang für die Chirurgen, diese Operation zu machen. Die Operation ist chirurgisch-technisch jetzt nicht so schwierig. Also salopp, sage ich immer, sind 5 große Röhren, die man aneinander näht. Aber das Rundherum und die Erholung des Herzens braucht viel Erfahrung, braucht viel Genauigkeit. Das kann immer etwas passieren. Also das ist dann schon auch herausfordernd, weil es lange dauert, nicht die Operation selber, aber das Ganze rundherum. Und weil man mitunter viel, viel Zeit, vor allem in der Nacht im Operationssaal bringt, dann ist das ein sehr, sehr anstrengender Job. Aber wenn man jetzt sehr, sehr viele Herzen transplantiert hat, ist man jetzt froh, wenn junge Kollegen, Kolleginnen mehr und mehr von dieser Arbeit übernehmen, aber trotzdem diese Spezialität, dass diese Patienten sich wirklich gut erholen können und eine gute Lebensqualität nachher haben können, das ist etwas, was mich nach über 30 Jahren in dem Bereich hält und warum sehr viele meiner Kolleginnen gerne in diesem Team sind und auch immer wieder zurückkommen ins Team.
Kommen wir ganz kurz auf den Patienten. Da sind natürlich Ängste im Spiel, wie vor jeder schweren Operation, aber da sind auch existenzielle Gedanken dabei. Damit ich eine Chance habe zu überleben, muss ein anderer Mensch tot sein, damit ich überhaupt eine Chance habe, weiterzumachen. Wie gehen Sie damit professionell um mit diesen Patienten?
Also wir haben das große Glück, dass bereits der Vater der Transplantation oder die Väter der Transplantation, Professor Wollner und Laskovic, von Anfang an vollkommen es ihnen klar war, dass die Herztransplantation etwas ganz Besonderes ist. Das Herz ist bei uns in unserer Kultur extrem emotionalisiert. Sagt ja auch, ich liebe dich mit ganzem Herzen und nicht, ich liebe dich mit ganzer Leber. Das mag jetzt vielleicht arrogant klingen, aber es ist, wir kennen auch nichts dafür, es ist so. Das heißt, die Patienten müssen auch ganz speziell betreut werden. Und auch die Pioniere haben wir jetzt von Anfang an gesehen, hier braucht es psychologische Unterstützung. Das große Glück, dass wir seit vielen Jahren eine Psychologin haben, Magister Ebenberger, die hier die Patienten hervorragend betreut und genau mit diesen Punkten von Anfang an eingebunden ist. Das heißt, die lernt die Patienten zugleich mit uns kennen, redet mit dem Patienten und gibt ihnen halt die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Ich werde immer wieder konfrontiert mit den Worten der Patienten, es muss ja wer für mich sterben, dass ich leben kann. Und das gibt unglaubliche Schuldgefühle in den Patienten. Ja, plus, sie sitzen zu Hause und denken sich, ah, heute ist ein schönes Wetter, heute sind sicher Motorradfahrer unterwegs. Also, und im nächsten Moment sagen sie, um Gottes Willen, was denke ich da? Ja, aber das sind, wie Sie sagen, wirklich existenzielle Ängste. Hier geht's echt ans Eingemachte. Und ich meine, das, was wir den Patienten immer sagen, es stirbt niemand für sie. Es stirbt jemand und durch Zufall und durch Glück passt das Herz für Sie? Also der Patient würde auch so sterben. Das hat mit Ihnen gar nichts zu tun, um denen diese seelische Last ein bisschen abzunehmen. Aber wir wissen auch, dass die Patienten weiter betreut werden müssen und weiter auch an der Hand gehalten werden müssen, weil natürlich, wenn einmal die erste Euphorie vorbei ist und der normale Alltag wieder da ist, kommen natürlich auch gewisse Probleme. Also das ist eine der ganz, ganz wichtigen Dinge, die wir zum Glück von Anfang an gut im Griff gehabt haben.
Herr Professor Zuckermann, danke für das Gespräch.
Gerne.
Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.